Hallo, willkommen zum nächsten Vortrag. Neues von Shotcut von David Kastrup. Wir hatten ja vorhin schon einen Vortrag über OpenShot. Mal sehen, wie der jetzt wird. Damit würde ich übergeben.
Ja. Ja. Also wenn wir hier den Kampf der Videoeditoren machen, ich habe auch schon mit OpenShot gearbeitet und bin dann im Endeffekt bei Shotcut gelandet. Die Version 1.x, also die 1-Versionen von OpenShot, verwenden übrigens auch das MLT-Framework, was unter der Haube von Shotcut arbeitet und insgesamt von der Geschwindigkeit, mit der man arbeiten kann und von der Stabilität her, hat mich da Shotcut eher überzeugt. Aber diese Entscheidungen sind halt auch schon Jahrzehnte her. Es kann sich natürlich wieder was geändert haben. Ich bin aber bei dem Editor geblieben, bei dem Video-Editor, weil ich mit dem gut klarkomme und weil er tatsächlich auch immer wieder Neues aufweist. Und zum Teil liegt das halt daran, dass die Entwickler von Shotcut auch eigentlich dieselben sind, die das MLT Multimedia Framework weiterentwickeln, was darunter die Arbeit macht. Und das heißt, die Funktionalität, da besteht auch ein aktiver Drang dazu, die Funktionalität immer weiter zu entwickeln. Aber das jetzt mal das ist jetzt die Zusammenfassung, die findet sich auch in der Beschreibung zu dem Vortrag. Da sage ich jetzt mal erstmal nichts weiter zu, Zeit brauchen wir. Also Shotcut ist ein nichtlinearer Videoeditor, davon gibt es relativ viele. Nichtlinear heißt einfach, man muss nicht das Material in derselben Reihenfolge verarbeiten, wie es reinkommt. Man kann umsortieren, man kann schneiden, man kann Verschiedenes anderes machen. Das ist zum Beispiel anders als bei so einem Video-Stream-Organizer, wie das OBS Studio wäre. Da hat man dann verschiedene Eingabequellen und kann zwischen denen umschalten und kann eine Live-Schaltung machen. Man kann also damit dann einen Webcast oder was auch immer machen, der live stattfindet. Das geht mit Shotcut nicht. Shotcut ist dazu da, ein Produkt zu erzeugen, und zwar offline, was dann am Ende ja auch irgendwo zur Verfügung gestellt werden kann, auf YouTube hochgeladen, was auch immer. Aber jedenfalls nicht live, nicht für den Dialog mit einem Publikum. So, dafür hat man dann diese Nichtlinearität drin. Es ist nicht interaktiv, aber man kann halt alles anders anordnen, als es war. Man macht dabei das Rohmaterial nicht kaputt. Und man kann da arbeiten, wo man gerade Lust hat zu arbeiten, muss nicht von vorne nach hinten arbeiten. Und man kann so komplizierte Sachen machen, dass der Rechner überfordert ist. Das ist relativ wichtig, wenn man so einen Rechner hat wie ich. Also man sieht hier einen ThinkPad aus der Generation vor 12 Jahren. Ne? Damit arbeite ich auch im Wesentlichen, aber wenn ich tatsächlich dann exportiere, dann wird es bei den heutigen modernen Videoformaten relativ gemächlich. Sprich, so für eine Minute Output arbeitet mein Ding da so eine Stunde dran. Die Benutzerschnittstelle von Shotcut, da hat man eine Zeitachse mit Video- und Audiospuren. Ich mache gleich eine Demo, also ich gehe jetzt relativ zügig durch die Folien durch, einfach damit wir mehr von dem Live sehen können. Man hat eine Zeitachse mit Video- und Audiospuren, auf denen man arbeitet. Ich schalte jetzt einfach mal rüber. Hier sehen wir die Zeitachse, allerdings ohne Video- und Audiospuren. Die kann ich dann mit Hotkeys mit Ctrl-U kann ich eine Audiospur hinzufügen, mit Ctrl-I kann ich eine Videospur hinzufügen und in denen dann Material anordnen. Aber das sehen wir gleich sowieso. Man hat also diese Zeitachse, auf der man arbeitet. Die Videos, die man ursprünglich einlädt, kommen normalerweise von der Videokamera oder so und haben als solches auch normalerweise eine Audiospur. Und das ist auch gut so, weil das macht die Synchronisation mit den Audiospuren, die man mit hochwertigen Mikrofonen und Audiorekordern und ich weiß nicht, was alles aufnimmt, leicht synchronisierbar. Ne? Man kennt ja das Übliche beim Film, immer Klappe 1, Klack, ne? Womit früher der Ton synchronisiert wurde. Das ist eigentlich nicht nötig, weil normalerweise, wenn man jetzt nicht gerade Meeresrauschen aufnimmt oder so, funktioniert das ganz gut tatsächlich. Egal wie schlecht die Videokamera eigentlich ihr Audio macht, das Audio mit dem Video zu synchronisieren. Die Quellen, das zeige ich auch gleich, also die Quellen, Videoquellen, Audioquellen, die werden halt in Spuren platziert und da schneidet man, kopiert, macht Übergänge und Ähnliches. Man kann halt einstellen, ob man will, dass dann in den parallel liegenden Spuren auch geschnitten und platziert wird oder ob die in Frieden gelassen werden. Ja, dann, wenn man Sachen rausschneidet, kann man das so einstellen, dass Material dann von hinten nachrückt, dort, wo man es rausgeschnitten hat, und dass Markierungen, die man gesetzt hat, auch nachrückt. Man kann es auch so einstellen, dass es sein gelassen wird. Das hängt halt davon ab, was man gerade an Material kombiniert, ob das sinnvoll ist oder nicht. Mit diesen Einstellungen ist man ständig am Jonglieren, und wenn man da etwas verkehrt macht, dann passiert es einem schon mal, dass man hinterher die Marken alle korrigieren kann. Man gewöhnt sich dann relativ schnell dran, darüber nachzudenken, was hat das, was ich jetzt mache, Auswirkungen auf Folgematerial oder auf Material in anderen Spuren. Ja, was man halt auch machen kann, wenn man ein paar Stücke schneidet, man kann die übereinander schieben und dann wird das Stück, wo die sich überlappen, wird zu einem Übergang, ganz einfach eine Überblendung, sowohl im Audio als auch im Video. Das also jetzt einfach nur ein Urlaubsvideo so zurechtzuschneiden, dass man nur die interessanten Stellen drüber drin lässt und Übergänge dazwischen, das lernt man sehr schnell. Ich weiß nicht, wer schon mal ungeschnittene Urlaubsvideos gesehen hat oder so. Das ist sehr notwendig, ne, weil generell, wenn man ein Video aufnimmt, man nimmt viel Schrott auf und das wichtigste Material, wie auch beim Mathematiker, ist für den, der ein gutes Video machen will, ist der Papierkorb. Ne? Wenn der leer ist, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass das Ergebnis nicht besonders brauchbar ist. Ja, die Quellen sind, man kann nicht nur Video- und Audiodateien verarbeiten, sondern man kann auch existierende Shotcut-Dateien verarbeiten, weil Shotcut das Material nicht selber schneidet, sind diese Shotcut-Dateien, diese MLT-Dateien, die es erzeugt, sind einfach nur eine Beschreibung von dem, wie Shotcut die Quelldateien verarbeitet. Das heißt, die sind nicht mehr als ein paar Dutzend Kilobyte groß, die Shotcut-Dateien, und sind auch nur beschreibend. Und das bedeutet, wenn ich so eine existierende Shotcut-Datei verwende als eine Quelle in einem anderen Video, dann ist die Qualität, mit der er arbeitet, immer noch die Originalqualität. Und das ist eigentlich wichtig. Ja, dann kann man so Sachen wie Farbe, Text, Rauschen, Zähler oder so, also so ein Countdown oder so, kann man generieren. Man kann auch HTML umsetzen in Text, ja, Text-Overlays oder Ähnliches. Man kann live Sachen einspeisen und aufnehmen. Das mache ich eigentlich praktisch nie, wo es vermutlich eigentlich brauchbar ist, wenn man versuchen wollte, eine Tonspur drauf zu synchronisieren. Also wenn man zum Beispiel Simultanübersetzung machen will oder wenn man irgendetwas kommentieren will, dann könnte man auf die Idee kommen, dass man halt tatsächlich mit dem Mikrofon noch eine Zusatzspur einspielt. Man kann es ja jederzeit wieder löschen und so oft einspielen, bis es taugt. Und das könnte man im Video-Editor machen, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ja, gut, dann gibt es halt in dem Moment, wo wir sagen, Videobearbeitung, wir können es nicht nur schneiden, wir können auch noch die einzelnen Sachen mit Filtern versehen. Filter, man kennt, also es gibt einfache Sachen wie zum Beispiel Lautstärke oder Balance korrigieren oder Helligkeit verändern. Oder was sehr beliebt ist bei Videos, ist einen Ausschnitt nehmen und etwas drehen und verschieben. Das zeigen wir auch gleich noch. Man kann diese Filter anwenden direkt auf die Quelldatei, die man lädt, bevor man sie überhaupt auch nur auf die Zeitachse transferiert. dann ist alles, was man aus dieser Quelle nimmt, von diesen Filtern betroffen. Man kann es auf einzelnen Abschnitten, die man in der Zeitachse angeordnet hat, anwenden. Dann ist halt nur jeweils der einzelne Abschnitt betroffen. Und diese Abschnitte sind ja in Spuren angeordnet, was ich vorhin gezeigt habe. Man kann auch eine ganze Spur halt entsprechend behandeln. Ja, dann gibt es Textmarkierung, sondern man kann an bestimmten Zeitpunkten Marken setzen, entweder an der Position oder man kann einen ganzen Bereich markieren. Das ist ganz praktisch, wenn man exportieren will, weil man muss da nicht immer das komplette Ergebnis exportieren, sondern kann sagen, alles, was ich als so und so markiert habe, das möchte ich jetzt gerne exportiert haben. Als Beispiel, ich schneide häufig Proben von dem Akkordeonensemble, in dem ich bin mit, ne, und da markiere ich im Wesentlichen von diesem ganzen Mitschnitt, markiere ich mir dann die einzelnen Stücke, die wir geprobt haben und exportiere halt jedes Stück separat und dann kann man sich die halt einzeln anhören. Wenn ich Pech habe, also wenn ich Glück habe, dann ist immer eine vollständige Version von jedem Ding vorhanden. Wenn ich Pech habe, muss ich erst mühsam aus einzelnen Teilen ein ganzes Stück zusammenschnippeln, weil das nur taktweise geprobt wurde. Ja, als Exportformate geht sehr viel. Auch einzelne Bilder kann man exportieren. Das ist ganz nett, wenn man jetzt eine DVD machen will, dann will man meistens ein Titelbild exportieren. Das fischt man sich dann auch irgendwo aus dem Video raus. Wenn man irgendwas auf YouTube hochlädt, dann will man auch normalerweise irgendein besonders gelungenes, ein besonders gelungenes Bild statt der drei Angebote, die einem YouTube anbietet, als Titel angeben. Und dafür ist der Einzelbildexport ganz nett. Bei den Formaten ist MP4 insofern lästig, weil wenn man lange exportiert, also sprich, wenn der Rechner da 2 Stunden dran sitzt, man kann das Ergebnis dann erst anhören, wenn er fertig ist. Und wenn man dann feststellt, oh, da habe ich aber was falsch gemacht, dann geht es wieder von vorne los. Das Matroska, das MKV-Format, das ist ein streamfähiges Format. Das heißt, wenn die ersten 10 Sekunden exportiert sind und auf der Datei sind, dann kann man schon mal den Viewer drauf laufen lassen und entscheiden, scheiße, das war es nicht. Und dann das Ganze abbrechen und neu starten, bevor man noch mehr Zeit investiert. Ja. Und da ist jetzt ein Trick. Vorbis und Opus sind halt audiofreie Audioformate, die auch ganz gute Qualität haben. Opus ist eigentlich das aktuellste aus derselben Schmiede, wie Vorbis auch schon war. Und diese freien Dateiformate werden relativ ungern gesehen von Apple, von Android. Ist auch sehr gemischt. Bei Windows kann man sich auch nicht drauf verlassen. Das WebM-Format ist allerdings mittlerweile relativ gebräuchlich und das kann den Opus auch als Audio-Codec benutzen. Also was ich tatsächlich mache, wenn ich diese Mitschnitte exportiere, die exportiere ich alle als WebM mit abgedrehtem Video, weil damit kommen die ganzen Geräte klar. Ne? Es behauptet zwar, es ist eine Videodatei, aber ein Bild ist natürlich nicht dabei. Aber man kann es überall abspielen. Und das ist der Grund, weswegen ich tatsächlich dann meine Audiodateien lieber mit dem Shotcut als Videoeditor fertig mache, als mit einem dedizierten Audioeditor wie Ador, weil mit dem kann ich dann nur auch wirklich Audioformate exportieren und mit den freien Audioformaten können dann die ganzen unfreien Systeme nichts anfangen. Ja, das, was ich heute im Vortrag eigentlich wirklich demonstrieren wollte, ist das Arbeiten mit Keyframes. Schlüsselbilder ist das, was ich jetzt in der Übersetzung vom Shotcut gelesen habe. Man muss dazu sagen, Shotcut kann man hier die Projektsprache einstellen. Also das ist unter den Properties, wo haben wir es? Da, Properties, glaube ich. Nee, das ist Quatsch. Settings, wo haben wir? Properties, Reason. Jetzt finde ich mein Menü nicht mehr. Ach so, ja, Settings, da, genau. Ah, der ist nicht im Fullscreen-Modus, so wie es aussieht. Sonst gucken wir mal. Nee, das war's nicht. Das war jetzt ganz was Falsches. Jetzt ist er weg. Ich muss mal gucken, auf welchem Bildschirm ich mir jetzt meinen Shotcut hingeschossen habe. Hier ist jedenfalls ein Videoplayer, den kann ich mal wegnehmen. Und jetzt habe ich hier meinen Shotcut wieder. So, den machen wir dann wieder klein, dann schieben wir nochmal rüber. Das ist so ein Problem meines Desktops. Ich habe den hier direkt in Fullscreen, also da angedockt. Und wenn ich das tue und dann verwandle ich den Fullscreen, dann kommt der Fullscreen auf den letzten Screen zurück, auf dem er vorher war. Jetzt hoffe ich, bleibt er da. Also das war ein Desktop-Problem, da kann Shotcut nichts für. Bei den Settings kann man halt die Sprache einstellen, das User-Interface, wo haben wir es? Language, ne? Das kann man auf Deutsch stellen. Ich bin mit der Eindeutschung speziell von den neuen Features nicht glücklich. Ich würde dazu neigen, ihn jetzt auf Englisch zu lassen. Also er kann auch Deutsch, man kann auch damit klarkommen, aber gerade bei den neueren Features finde ich die Übersetzung teilweise sehr nicht besonders gelungen. Ne? Deswegen würde ich jetzt gerne auf Englisch bleiben. Ja. Gut, aber ich habe ein paar von den Übersetzungen, habe ich mir dann halt zu eigen gemacht. Jetzt muss ich doch das tatsächlich auch, das wieder. Schlüsselbilder nennen die diese Keyframes. Das habe ich auch noch nicht gehört, aber ja. Ein Keyframe ist halt einer, wo Kernparameter, also ein Frame ist ein Einzelbild von einem Video und das ist in diesem Fall ein bestimmtes Zeitpunkt. Und zu bestimmten Zeitpunkten kann man halt Kernparameter von einem Filter festsetzen. Also es gibt Filter, die haben numerische Parameter. Ein Filter, was ich gerade gesagt habe, also wenn man einen Ausschnitt wählt oder etwas rotiert oder verschiebt, dann ist immer die Frage, wo ist der Ausschnitt, wie viel verschiebe ich, wie viel rotiere ich. Und das sind Parameter, die kann man setzen für das Filter. Und wenn die keyframable sind, heißt das, ich kann sagen, hier ist der Parameter auf dem Wert und da ist der Parameter auf einem anderen Wert. Und dazwischen bitte interpolieren. Das führt dann dazu, je nachdem, was das für ein Parameter ist, wenn man die Durchsichtigkeit von einem Bild, was über etwas anderem ist, verändert mit so einem Keyframe-Parameter, wird dann zu einer Überblendung. Wenn man eine Position verändert, sieht man etwas verschoben werden. Wenn etwas rotiert wird, kann man damit sehr seine eigenen Übergänge gestalten, wenn man möchte. Aber ich zeige mal gleich, wo das tatsächlich dann auch ganz nett sinnvoll gewesen ist. Also es ist ein relativ neues Feature. Als solches hat es gewisse Probleme. Also mit dem Undo und Redo, da würde ich mich nicht drauf verlassen wollen. Also es passiert einem, dass man dann sagt, okay, ich habe irgendetwas gemacht, stell fest, das war es jetzt nicht, dann mache ich ein Undo und dann sind die ganzen Keyframes der letzten halben Stunde weg. Ne? Also dann denkt man, nee, das darf nicht wahr sein. Und von daher, sichern ist immer eine gute Idee. Dann gibt es hier Hotkeys, die plötzlich eine Menge Keyframes entfernen. Ne? Also man kann Filter Start, Filter Ende einstellen. Ne? Mit den Hotkeys einfach nur eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. Ja? Wie oft kommt man da drauf, wenn man eine amerikanische Tastatur hat? Nicht gerade selten. Und wie oft kommt man dann drauf, weil man es aus Versehen macht? Weil nur Spitzklammer auf, Spitzklammer zu, damit bewegt man sich zwischen Markierungen. Und mit Alt eckige Klammer auf und alteckige Klammer zu, geht man zum nächsten Keyframe oder zum letzten zurück. Und wenn man jetzt in Analogie zu der Bewegung von den Markierern das Alt weglässt, dann bewegt man sich nicht auf die nächsten Markierer, sondern löscht alle auf die nächsten Keyframe, sondern löscht alle davor. Also da würde ich sagen, hat die Bedienung noch einiges zu verbessern. Wenn der Undo funktionieren würde, würde das schon helfen. Ja, dann ist es so, wenn man Keyframes setzt, das Timing von denen ist ja an irgendetwas gebunden. Das ist entweder an die Spur gebunden, weil das sind ja Parameter von einem Filter, was an eine Spur gebunden ist, was an einen Abschnitt gebunden ist, was an irgendetwas angebunden ist. Und wenn das jetzt an einer Stelle angebunden ist, die man noch verändert, dann verändert sich halt manchmal was, manchmal auch nicht. Da muss man, deswegen macht es schon Sinn, diese Keyframe-Arbeiten als Feinarbeit als letztes durchzuführen. Und ansonsten kann es halt helfen, wenn man zum Beispiel, hier habe ich eine Rotierung von irgendetwas so und hier habe ich etwas so. Ne? Und wenn sich das jetzt, oder wenn es sich auf den, an den Inhalt gebunden ist, der da drunter liegt, also sprich, wenn es nicht einfach nur ein Übergang ist, wo irgendetwas purzelt von einem Übergang zum nächsten, sondern tatsächlich etwas ist, was sich an dem Inhalt drunter orientiert, dann muss ich halt auch das am Inhalt drunter dran lassen. Und wenn ich jetzt hier einen Keyframe habe, hier einen Keyframe und dann schneide ich hier was raus. So, dann ist die Frage, was passiert mit der linearen Interpolation, wenn ich tatsächlich nicht aufpasse, dann wird halt nach wie vor von dem Endresultat linear interpoliert. Das heißt, wenn es an dem Inhalt hing, dann ist das etwas, was ich nicht haben will. Dann will ich nämlich eigentlich, dass das, was ich rausschneide, auch aus dieser Interpolation was rausschneiden. Da muss ich dann zusätzliche Keyframes setzen an den Schnittstellen, bevor ich was rauswerfe. Vielleicht sollte ich das einfach demonstrieren. Gut. Was neu hinzugekommen ist tatsächlich in den letzten Monaten, ist bei Keyframes kann man Easing in und out machen. Das heißt, wenn sich so ein Parameter verändert, der muss sich nicht mehr linear verändern, sondern der kann sich in der Kurve verändern, die halt am Anfang sanft ist, am Ende sanft ist, die vielleicht sogar hüpft oder so, ne? Und die überschwingt. Also man kann, wenn man irgendeinen Übergang macht, dann kann das so sich einschwingen. Das ist jetzt vielleicht nicht so nötig. Mein Beispielvideo, was ich da auch als, muss mal gerade gucken, ich hatte eins angegeben beim Link, das habe ich hier auch irgendwo, na, Sekunde, ich muss mal gerade laufen lassen, so als Beispiel dessen, was man da machen kann. Und dann also da in dem Abstract ist auch der Link, das habe ich, hier ist dann die Originalversion, Moment, ich schieb die mal, versuche die mal rüber zu schieben. Hört man irgendwas? Irgendwas hört man, ja. Aber man sieht noch nichts, dann gucke ich mal, ich muss mal wieder aus dem Vollbildmodus raus, das Übliche. Und dann kann ich hier wieder in den Vollbild rein. Und da sieht man einmal zurück an den Anfang. Was man hier gleich sieht, ist, warum das relativ wichtig ist, dass ich da links und rechts da so zusätzliche Aufmerksamkeitsfinger reingemacht habe, weil sonst guckt man auf mein Gesicht und das ist schlecht. Und eine andere Alternative, die Akkordeonspieler gerne verwenden, ist, dass sie dann eine Großaufnahme machen, das Gesicht abschneiden. Das funktioniert natürlich auch, aber da kommt man sich irgendwann als Zuhörer veräppelt vor. Ich lasse also dann das Gesicht drin, aber ich lenke die Zuschauer ab, das tut es auch. Und jetzt sieht man hier gleich, da sieht man, da kommen jetzt so Großaufnahmen rein von der Seite, dass sie reinkommen. Das machen wir über solche Keyframes. Und was man jetzt auch sieht, ist, dass diese rechte Hand sich die ganze Zeit bewegt. Natürlich ist ein Akkordeon, ne? Also man muss ja irgendwie die Luft pumpen, wohingegen der Ausschnitt ungefähr gleich bleibt. Das sieht man auch daran, dass die Wand dahinter immer schief wird und hin und her kippt. Ne? Aber und dann ist die Frage, wie macht man sowas? Und da habe ich dann jetzt mal Rohmaterial mitgebracht, was sowas Ähnliches ist. Und da. Was? Du möchtest nicht wissen, wie viele Stunden das dauert, bis man irgendetwas so eingefangen hat. Ne? Naja. Ja. Also jetzt gucken wir mal, wie das ausschaut, wenn wir so etwas selber erstellen wollen. Ne? Erstmal neues Projekt. Ach ja, ich bin schon im richtigen Projektordner, das ist ganz gut. Projektname. Das nennen wir dann auch einfach mal Preludium. So, Video Mode Automatic, das ist okay, dann Start. Dann gucken wir. Open File. Was haben wir hier für Files? da sind wir ja im völlig falschen Ordner. So, da haben wir ein paar Videofiles. Da ist ein 108, 109, das sind also zwei Videofiles. Offensichtlich gehören die in denselben Kontext. Die machen wir mal beide auf. So, 108, 109. Das Problem ist, die Kamera hat das in verschiedene Einschnitte geschnitten, so in verschiedene Streams aufgeteilt. Da sehen wir, das ist jetzt der Eingabestream. Wir verteilen jetzt erstmal alles auf. Ja, das ist offensichtlich, man sieht, wie schief das ist. Das ist eine Kamera, ich gehe mal was weiter. Hier sieht man ja noch nicht viel, außer dass ich gerade das Zeug alles anschalte. Offensichtlich habe ich da die Kameraperspektive so gewählt, dass immer irgendwie die rechte Hand drauf ist. So, also das ist die rechte Handkamera. Die füge ich jetzt in eine Videospur ein. Also Videospur erzeuge ich mit Ctrl-I. Und dann füge ich die ein mit Ctrl-V. Da haben wir schon mal den. So, dann gucken wir mal, was hatten wir sonst? Wir hatten ja hier mehrere. Ne? Wo haben wir die Timeline? Recent Player Settings. Ja. Wo haben wir denn die View Show Tools? Jetzt finde ich da die Playlist. Die wollte ich haben. Da müsste noch. Wo ist denn die Playlist? Ich sehe sie jetzt nicht. Naja, egal. Dann öffne ich einfach die anderen Files per Hand. So, Open File, dann das 109, das ist das nächste, was ich brauche. Das kommt direkt hinter die 108. Da brauche ich nicht lange nachzudenken. So, damit haben wir dann eine Videospur, nämlich die von der rechten Hand. Die von der linken Hand lasse ich jetzt erstmal weg. Bringt nichts Neues. Jetzt brauche ich erstmal die Hauptvideospur. Das müsste, also Open File, wo ist die Hauptvideospur? Die verteilt sich, glaube ich, auch auf mehrere Dateien. Das war, das müsste die 26 sein und die 27. So, dann mache ich dann Open, guck mal, ob das richtig ist. Ja, das ist die Hauptperspektive. Man sieht, da sitze ich. Dann gehe ich einmal wieder hierhin zurück, gehe wieder an den Anfang. Na, ich sagte Home. Wieso tut sich da nichts? Muss ich wahrscheinlich noch einmal klicken. Wieso tut sich da nichts? Er macht mich fertig. Ich da Home klicke, ja, jetzt ist er im Heim. Dann brauche ich eine zweite Videospur. Das war die falsche, das war eine Audiospur. Eine zweite Videospur, habe ich gesagt. Und da füge ich, wieso sind das auch schon wieder so schief? Wieso? Ach so, weil ich nicht auf Source bin, wo ich hingehöre. Da ist der Source Player so. Und dann muss ich hier das Ripple, das war das in den anderen Spuren alles nachgerückt wird, das muss ich jetzt abstellen, weil ich jetzt hier einfügen will. So, dann haben wir hier diese Videospur. Und dann war da noch eine zweite von der Sorte. Die hänge ich jetzt auch noch dahinter. Und Moment, Open File. Wo ist die zweite? Das war die 27. So, das müsste jetzt auch irgendeine. Ja. Kann man auch dahinter hängen. So. Und jetzt kommt das, was eigentlich, wofür ich eigentlich den ganz liebe. Jetzt hänge ich nämlich doch die Audiospur darunter. Audiospur, sagte ich. Außerdem habe ich jetzt irgendwo eine Audiospur? Moment. Audiospur, blub, blub, blub. Da unten ist eine Audiospur, ja. Da kann ich dann auch mal hingehen. Da komm schon. Auf die Audiospur, gehen da auf den Anfang und dann öffne ich die Audiospur, die ich dafür gedacht habe. Die ist dann schon bearbeitet und es hat dann auch eine gute Qualität. Jetzt muss ich sie nur finden. Das war hier. Die war in den Exports. Da ist das. Ja, da haben wir die Audiospur. Und die hänge ich jetzt dahinter. Und jetzt kommt nämlich das Faule. Jetzt will ich alles auf dieser Audiospur synchronisieren und das geht relativ einfach. Dazu markiere ich meine Videoelemente. Das waren jetzt 4, die ich insgesamt hatte. Ne? Das ist einmal hier der hier. Dann, das machen wir, ich zoome mal gerade rein, so dass man alles sehen kann. Dann haben wir auch alle Segmente. Und mache das mal ein bisschen kleiner hier. So, jetzt kann ich alles markieren. Jetzt markiere ich den und den. Und dann sage ich Align to Reference Track. Das heißt, bitte alles kombinieren. Und warum? This clip will be skipped because it's on the reference track. Will er mich verarschen? Habe ich was falsch gemacht? Also Cancel. Nochmal. Der Reference Track. Der Reference Track ist halt nicht Video 1, sondern Audio 1. So, dann kann ich auch alle konvertieren. Dann sage ich Process. Mal gucken, was dabei rauskommt. Und jetzt vergleicht er halt die ganzen Geräuschpegel, also er hat ja die Soundtracks von den Videos, die sind ja auch vorhanden und die sind ja synchron aufgenommen worden und entsprechen auch der Tonspur, auch wenn die Tonspur mit einem anderen Aufnahmegerät aufgezeichnet wurde. Und man sieht also jetzt zum einen, ich habe noch ein Speed Adjustment Range, das heißt, wenn die Videos geringfügig eine andere Geschwindigkeit haben, ich meine, die sind ja nur quarzstabil, ne? als das Audiogerät, dann kann er das auch noch ein bisschen ausbessern. Das ist dieser Fangbereich, den er da verwendet, ist relativ gering, mit 0,1%. Aber er fuscht dann in den Videos rum, damit das Audio, weil wenn in den Videos irgendwo eine kleine Diskontinuität ist, das hört man nicht, das kriegt man nicht mit. Ne? Also da wird irgendwann mal ein einzelnes Bild weggelassen oder kommt ein Bild dazu. Wenn das im Audio der Fall ist, das hört man ganz gräulich. Deswegen ist es geschickter, die Geschwindigkeit des Videos anzupassen. Ja, da braucht ich habe halt nicht den schnellsten Rechner. Ich müsste ihn wahrscheinlich, ich könnte ihn mal auf Ich drehe mal hier den Lüfter auf Maximum, weil da ist jetzt schon ein 4-Kern-Prozessor in dem Laptop, für den die Lüftung nicht gedacht ist. Und dann hilft es manchmal, den Lüfter auf Vollgas zu drehen, damit er ein bisschen schneller agiert. Gut, ich hätte jetzt in derselben Zeit vermutet, dass auch händisch irgendwie ein bisschen gerade rücken können, aber das ist so viel praktischer und automatisch. Ne? Jetzt geht es relativ schnell, jetzt kann er auch tatsächlich die Clips analysiert er parallel. Da lohnen sich dann die 4 Prozessoren, die er hat. Und danach sind die dann alle an der richtigen Stelle, hoffentlich, sofern er jetzt nicht der Meinung ist, dass sich die Passagen so weit wiederholt haben, dass er da Verwechslung macht, aber man sieht, da ist sehr viel Audio, sehr wenig Pausen. Da ist die wahrscheinlich ganz, ganz, ganz gut, dass man das dann hinter sich hat. So, lassen wir ihn damit noch gerade fertig werden. Und dann zeige ich mal, wie man da mit diesen Keyframes die rechte Hand eingefangen bekommt. Und da hätte ich jetzt auch ganz gerne eine Maus hier gehabt an meinem Rechner. Ach, hier wäre sogar eine, aber die klaue ich jetzt mal nicht, da ich gerade im Umzug inbegriffen bin und die Dame, die ebenfalls umzieht, dann gedacht hat, es handelt sich um Elektroschrott, habe ich gerade keine Maus zur Verfügung. Ja. Naja, gut. Ja, gut, weil damit kann man tatsächlich ein paar von diesen Keyframe-Parametern bequemer einstellen, als das mit dem Touchpad oder in meinem Fall mit dem Dings da, mit dem Trackpad möglich ist. Die Rolle ist da sehr praktisch. Gut, ich hätte mal das Ganze auf einem Video aufzeichnen sollen und das Ganze im dreifachen Tempo abspielen sollen, einfach um hier, oder ich hätte noch kürzeres Video nehmen sollen, das ist schon, ja gut, ja, das ist das Rohmaterial. Das Rohmaterial war eine Viertelstunde, davon zu gebrauchen sind irgendwie 3 Minuten. Ich werde es aber jetzt nicht noch einkürzen, oder weil, ups. Was war das für ein Geräusch? Ja, ach so. Ha. Oh, ich bin hier dran gestoßen. Ja, es wird nochmal knacken. Das Audiokabel ist rausgerutscht. Gut, das dauert jetzt länger, als ich eigentlich geplant hatte. Da kann ich jetzt nicht viel machen, jetzt kann ich eigentlich nur was erzählen. Ja. Ah ja, der letzte ist auch gleich fertig. Na gut, dann gucken wir mal, was das für Zeiten sind. Der eine ist irgendwie um null, also ist nur wenig verschoben. Dann sind zweimal so um die 20 Minuten. Das kommt ganz gut hin, ne? Also würde man sagen. Und der letzte dürfte jetzt auch relativ wenig verschoben sein. Da ist er jetzt auch gleich mit durch. So, und dann verschiebt er die hoffentlich alle an gute Stellen und... Und dann kann man auch ab dem Zeitpunkt, ja, da haben wir sie alle, ja, das sieht alles recht gut aus. Dann sagen wir hier Apply. Dann verschiebt er sie alle dahin, wo sie hingehören. Und jetzt kann ich hier auch das Audio von den Videospuren abstellen, weil das Audio, was ich hier habe, passt dann ganz gut dazu. Wenn man das dann laufen lässt, hier im Player. Ja, also das passt dann zu dem dazu, was wir haben. So, jetzt sieht man hier gleich das Video. Mein Gott, guckt ja aber grimmig. Das ist zu dunkel. Also ich schaue mal gerade, ist das obere oder das untere? Ja. Ah, das war das obere. Da guckt er, das ist eigentlich zu dunkel. Dann gucken wir hier, klicken wir drauf, sagen wir Filters. So, da haben wir den Track. Die ganze Spur, Video Brightness, das ist auch ein schönes Filter. Brightness, da gehen wir gleich auf, was macht er denn da oben? Ach, der ist immer noch damit beschäftigt. Man sieht, deswegen ist er auch etwas langsam unterwegs. Der arbeitet immer noch an Proxys, das sind Videodateien, die eine niedrigere Auflösung haben und die er besser bearbeiten kann als die Originaldateien. Und dann wird er auch schneller, wenn er die einmal fertig hat und mit denen arbeitet. Weil dann arbeitet er mit deutlich kleineren Dateien und muss nicht mehr mit der vollen Auflösung rumdoktern. Aber wir waren jetzt hier, Moment, wie war denn das da? Den wollte ich doch ich weiß nicht, was jetzt hier passiert ist, warum er da was umgeblendet hat. So, da haben wir das Brightness-Filter, da können wir mal ein bisschen hochziehen. So, da sieht man dann dieses wunderschöne Gesicht ein bisschen besser. Ich meine, die Miene aufheitern, das ist etwas schwieriger. Da habe ich jetzt auch keinen Filter für. Aber deswegen tun wir ja jetzt gleich die andere Spur drüber. So, die Spur ist auch in der falschen Reihenfolge. Die müssen wir hoch. Move Track up. Zack. So, jetzt hat er die vertauscht. Jetzt ist das Ding oben. Und jetzt fangen wir hier an. Da wollen wir natürlich auch was machen. Nämlich da wollen wir erstmal das Ganze beschränken auf den Abschnitt links. Ne? Select. Na, wieso reagiert er denn hier nicht? Wie oft muss ich denn hier noch klicken? Will er mir jetzt hier abstürzen oder was? Erstmal sichern. Hätte Filter. Ja, da ist er doch. Da wollte ich Crop machen. Wo haben wir das denn? Video machen wir mal hier. Crop. Machen wir das. Crop Rectangle. Das ist okay. Und dann schneiden wir uns hier einfach nur einen Ausschnitt raus. Position, das ist okay. Dann die Größe der Ausschnitt nehmen wir mal einfach nur 300 hier. So, dann, wieso sehe ich jetzt hier nichts? Eigentlich müsste ja jetzt, wenn die Größe nur 300 ist, bin ich jetzt blöd. Das ist, hat er die nicht nach? Moment. Das ist der untere? Ich bin im falschen Film. Ich muss mir echt abgewöhnen, hier an das Ding zu stoßen. Ja, ich bin irgendwie... Das obere ist immer noch das mit dem grimmig Guckenden. Das muss nach unten. Also ich weiß nicht, warum das jetzt gerade nicht unten gegangen ist. Track Operations, Move Track Down. So. Jetzt haben wir es. Wenn ich jetzt hier oben so. Jetzt sind wir hier. Ich verstehe nicht, was hier passiert, um ehrlich zu sein. Das ist ja immer noch oben, oder bin ich jetzt völlig blöd? Ist immer noch oben. Ja. So, wenn ich den hochnehme, Move Track Up. So, das ist jetzt das, was ich haben wollte. So, und hier wollte ich jetzt einen Filter addieren. Ich den hier gleich wieder löschen. Nee, das war Brightness, das ist okay. Jetzt gehen wir nach da oben und jetzt machen wir hier Add Filter. So, und hier wollte ich dann das Rectangle machen. Wo haben wir es? Crop Rectangle. So. Ich weiß jetzt nicht, wo mein Rectangle Crop gelandet ist eben, aber jetzt sieht man, da bleibt nur das übrig. Wir wollen das aber nicht mit Schwarz füllen, die Padding Color, sondern transparent haben. So, da sehen wir, jetzt haben wir links nur, ja, das Ding gehört eigentlich an die rechte Seite, aber dann machen wir das gleich. Dann machen wir hier die Größe ist okay, aber wir können ja hier die Position verschieben. Das können wir auch hier machen. Und so haben wir die Maus. Verschieben wir das mal hier hin. So, dann haben wir hier den Ausschnitt. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass da an der Stelle auch was Interessantes zu sehen ist. Da kommt dann gleich das nächste Filter. Size und Position, das ist eines der üblichsten. Size... Position und Rotation. Size, Position und Rotate. Den holen wir dazu. Und den wollen wir nach oben tun. Also bewegen wir den nach oben, weil den machen wir, bevor da was weggeschnitten wird. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den... Da kriegen wir das Ding hier hin. Ne? Dann kriegen wir den auch noch hier gedreht. Flupp. Und da haben wir dann tatsächlich das Ding schon in der Orientierung, der was brauchen. Man könnte es noch versuchen, ein bisschen größer zu machen. So, den Zoom können wir hier noch ein bisschen höher machen. Lasse ich jetzt mal bleiben. Das Entscheidende ist, jetzt will ich das Keyframable haben, weil das ist jetzt die richtige Orientierung an der Stelle. Aber wenn ich jetzt weiterlaufe... Laufen wir so lange weiter, bis die Hand sich... Da haben wir gewendet. Ne? Dann bringen wir das hier wieder in Ordnung. Und man kann mit Control und dem Rädchen, kann man hier drehen. Ja, genau, mit Control und dem Rädchen, deswegen kann man das dann drehen. So, und wenn wir jetzt gucken, was passiert in dem ganzen Abschnitt dazwischen, und ich gehe hier Stück für Stück zurück, dann bleibt halt diese Seite immer eigentlich ganz gut im Bild. Na, ja. An dieser Stelle, was ist denn hier passiert? Ach, hier fängt der Filter an. So, man kann jetzt einfach neue Punkte addieren. Ne? Also immer da, wenn die Hand sich umdreht, da ist ein guter Zeitpunkt. Dann addieren wir einfach, dann richten wir das an der Stelle wieder hin. Zack. Und ja, wobei, bin ich nicht ganz sicher, ob hier nicht der Filter-Anfangpunkt ist. Also muss ich mal gucken, ob das jetzt hier. Da ist noch etwas faul, also ich schätze mal, weil hier der Punkt falsch gesetzt ist. Ja. Aber im Prinzip kann man eigentlich dann hier, immer wenn man tatsächlich anfängt rumzudrehen, setzt er hier in dieser Keyframe-Kiste einen neuen Punkt so. Wieder einsetzen und wenn man halt so, und man sieht halt jedes Mal, wenn ich da an diesen Kontrollen etwas rumdrehe, setze da in diesen Keyframes einen neuen Punkt rein und auf diese Art und Weise kann man tatsächlich relativ schnell dann diese rechte Hand einrichten, sodass sie halbwegs stabil bleibt. Ja, und dann, wenn man das mit der linken Hand auch noch macht, dann hat man halt immer links und rechts irgendetwas, was vom Gesicht ablenkt, was der gewünschte Effekt ist hier. Ja, du, das sagt sich so einfach, ne? Aber du hast so viel Konzentration die für das Spielen. Und immer, wenn dir irgendetwas nicht ganz so läuft, wie das dir vor... Also es gibt Leute, die haben das drauf. Die grinsen die ganze Zeit, also während sie spielen, ne, die können so ein Gesicht aufsetzen, das ist super, ne? Aber
lassen sich von der Seite und haben einen Fuß auf dem Stuhl, damit sie.
Also ich höre was?
Ja. Also zum Beispiel bei der Hochzeit von der Königin von Niederlande, wo die geheiratet hat, da war auch ein Akkordeonspieler dabei.
Nein, das war ein Bandonionspieler. Ja gut, die spielen normalerweise im Stehen. Ne? Also Bandonion-Spieler, die legen ja ihr Instrument übers Knie. Ne? Das sind ja diese großen viereckigen Dinger, die man so spielt. Ne? Also beim Akkordeon legt man den Balken normalerweise nicht so übers Knie. Also du. Also ich muss normalerweise wie gesagt, für YouTube sucht man sich ein gelungeneres Bild raus. Und ich muss tatsächlich das ganze Video durchforsten, bis ich irgendwo ein Gesicht finde, wo ich sage, okay, das kann man durchgehen lassen. Ja, also.
Die einzelnen Bilder verstoppern, kannst du doch auch bei deinem Bild mal einen Mundwinkel runterziehen.
Ja, also da werden auch Filter für angebracht. Was halt geht, dass man kann einen. Den Kopf verpixeln, ne? Also
und seine Musik selbst.
Ja, also Shotcut hat auch einen Motion Tracker drin, mit dem man so eine Region markieren kann und dann verfolgt er halt die Region durch das ganze Video und man kann dann hinterher bei einem Ausschnitt, also bei so einem Verpixler, dann kann man ihm sagen, er soll sich nach dem Motion Tracker richten Und wenn der Motion Tracker keinen Fehler gemacht hat, dann, und man läuft dann halt durchs Bild, in diesem Fall laufe ich natürlich nicht groß durchs Bild, dann bleibt halt das Bild immer verpixelt. Das ist sicherlich für die Hersteller von irgendwelchen Videos, wo man keine Köpfe sehen soll, auch ganz praktisch. Ja. Also das Problem ist, in dem Moment, wo es nicht hundertprozentig funktioniert, hat dieser Motion Tracker einem dann 100.000 Keyframes hingelegt und die dann alle wieder zu löschen, das ist dann halt nervig. Also der Motion Tracker hat mich bis jetzt auch noch nicht so überzeugt und er kann auch so Drehungen nicht verfolgen, also sondern nur die Position halt wirklich. Ja, also wenn man sich halt mal anguckt auf der Webseite, haben die eine Seite, die nennt sich News, ne? Und da sind dann jeweils die ganzen Release-News aufgeführt, die erschienen sind so im letzten Jahr und so. Und wenn man sich das halt anguckt, das ist halt irre, ne? Da passiert jede Menge tatsächlich in jedem Jahr und dann auch mal so Features, wo man sagt, oh wow, ne? Man muss schon sagen, das ist echt aktiv in Entwicklung und diese News sagen einem dann gar nicht mehr so viel, weil das natürlich dann immer die neuesten Sachen sind. Aber was die Grundanwendung angeht, wie schneide ich etwas, wie mache ich irgendwelche Übergänge, wie ordne ich meine einzelnen Tracks an, damit ich sinnvoll damit arbeiten kann. Zum Beispiel die Videotracks sind untereinander angeordnet und der oberste Track ist am sichtbarsten sozusagen, wenn man dann halt irgendwie Crops macht oder so, sodass nur Ausschnitte stehen bleiben, wie ich das hier gemacht habe, dann muss der Track, aus dem man halt zurechtgeschnitten hat, der muss oben liegen, damit die anderen drunter dann hervorscheinen. Also von daher muss man da die Reihenfolge von seinen Tracks in einer vernünftigen Reihenfolge haben. Das war bis vor wenigen Jahren, was ich halt gerade gemacht habe, Move Track Up, Move Track Down, das gab es nicht. Da war dann der Ratschlag, ja, dann speichert ihr halt ab und dann editiert ihr die MLT-Datei und vertauscht die Zeilen in der gespeicherten Datei. Vertauscht ihr die Zeilen und dann ist das halt so vertauscht.
Jetzt noch eine Frage zur Umsetzung. Wenn ich hier zum Beispiel einen Screencast mache von der Unterrichtseinheit, oben rechts von mir ein Video drin haben, weil ich mit dem Screencast, das was ich, ein Video erzeuge,
also Keyframe ist für alles, was sich verändert während des Videos. Ne? Also wenn du dich da reinblendest und rausblendest, dann kann man das entweder machen, indem man dich tatsächlich rein und rausschneidet. Also einfach, wenn da du zwei Videotracks übereinander hast und der obere Videotrack, der hat halt einfach nur Abschnitte, da kann man auch den markieren mit Einblenden und Ausblenden. Da braucht man nicht explizit mit Keyframes zu arbeiten. Wenn du rein purzeln willst ins Bild, dann brauchst du Keyframes. Ne? Ja, also Keyframes sind halt tatsächlich im Wesentlichen, wenn sich etwas ändert, was über das Normale, was du von einem Programm zum Schneiden erwarten würdest, hinausgehst. Also tatsächlich für diese Art von Arbeiten würdest man sie noch nicht brauchen. Wenn du, ja, also da reichen auch die normalen Übergänge, das heißt, du schneidest, wenn du dich reinschneidest, schneidest du dich halt immer drüber, in der Spur, die drüber liegt und dann kannst du halt auch entsprechend einen Übergang, also Video, es gibt halt so bei den Filtern Filter zum Ein- und Ausblenden, wenn du die halt auf den Track draufpackst, dann wirst du halt immer, wenn du erscheinst, eingeblendet und wieder ausgeblendet. Ne? Ja. Ja, ja, also das kann man halt, also normalerweise macht das so, dass er Videos immer auf die volle Größe skaliert, aber du kannst dann wieder runter skalieren und wenn du es runter skalierst, kannst du ihm halt sagen, wie er das, ist halt darunter, das liegt dann frei.
Kann ich dem sagen, du sollst oben rechts hinpacken?
Ja, ja, das kann man, das Size and Position, ne, das ist halt das, was man normalerweise verwendet damit lässt sich das dann relativ komfortabel verschieben auch. Ja, ja, war jetzt leider ein bisschen chaotisch, aber ich hoffe, man hat wenigstens gesehen, dass wenn mein langsamer Rechner da mal endlich am Ende ist, dass die Handarbeit, die man da reinsteckt, um so etwas zu erzeugen, tatsächlich relativ bequem vonstatten geht und auch relativ zügig zu machen ist. Also um tatsächlich so ein ganzes Video durchmarkieren, wo alle 10, 15 Sekunden mal die Richtung getauscht wird, da ist man in einer Viertelstunde oder 20 Minuten durch und dann guckt man sich es halt nochmal an und wenn man dann feststellt, dass die Bewegung nicht so ganz stetig war zwischendurch, dann fügt man noch ein paar Kontrollpunkte dazu ein. Ja?
Ja, vielen Dank erstmal für den Vortrag. Herzlichen Dank. Ich bin ein bisschen verwöhnt von Blender 3D. Da ist ja auch ein Videoschnitt-Editor drin. Das ist gerade mit den Keyframes prima. Ich hätte hier eine Frage gerne dazu. Wie kann ich ein Projekt beschneiden? Also wenn ich sage, Projekt geht jetzt nur bis Frame Nummer 10.000 oder bis Minute 5, irgendetwas. Ich habe versucht, das nachzuvollziehen. Und ich habe nirgendwo eine Einstellung gefunden, wo ich die Projektzeit einstellen kann. Können Sie das nochmal zeigen?
Also... Du kannst natürlich einfach irgendwo einen Schnitt setzen. Also wenn ich jetzt wieder auf die Timeline gehe, ich kann natürlich einfach hier sagen, okay, hier ist Feierabend und alles nach hier, das lösche ich. Ne? Dann sage ich hier S wie Schnitt oder so. So, das ist dann hier geschnitten. Ne? Dann, nein. Das ist nicht nötig. Also mittlerweile nicht. Was ich machen kann, ist tatsächlich, ich kann auch hier eine Marke setzen. Ne? So, diese Marke, so habe ich hier irgendwo das Markermenü, hier habe ich das Markermenü. So, dann gehe ich hier hin, bis ich irgendwo an einer bestimmten Stelle bin, wo es mir gut gefällt. Dann nehme ich mir hier die Zeit, sage, kopiere die hier an das Ende des Markers. So, und wenn ich jetzt halt irgendwann sage Export, wo habe ich denn Export? Export, Export, Export. Dann kann ich exportieren von der Timeline. Ich kann aber auch den Marker, der da unten ist, exportieren. Und wenn ich jetzt den exportiere, dann exportiert er halt nur diesen blauen Bereich, den ich hier markiert habe. Ne? Und auf diese Weise kann ich das, was ich vorhin gesagt habe, bei Proben, typischen Proben von mir, da markiere ich dann alle einzelnen Stücke jeweils mit einem einzelnen Marker und exportiere jeden Marker als ein eigenes Ding. Und wenn ich dann die Datei wieder lade, dann kann ich auch an einzelnen Stellen nachbessern und hab nicht das Problem, dass ich eine Datei dass ich jedes Mal Anfang und Ende wegschneiden muss und dann habe ich 10 einzelne Dateien, wo ich jeweils Anfang und Ende weggeschnitten habe, weil ich nur alles exportieren kann, sondern mit Hilfe dieser Marker ist es halt sehr einfach, nur Ausschnitte zu exportieren. War das jetzt? Ja. Ja, ich fürchte auch. Ja.
Gibt es eine Grundeinstellung, wo man das
Also ich kann es nicht sagen. Ich gucke, dass ich halt das halbwegs in Ordnung halte. Ich verramse es mir auch manchmal und fange dann wieder an, es zu sortieren. Es gelingt mir besser, als es mir gelingt bei... Also bei Blender ist das hoffnungslos. Bei Blender, immer wenn ich Blender irgendwie probiert habe, habe ich innerhalb von einer Viertelstunde meine Arbeitsoberfläche so hoffnungslos verramst gehabt, dass ich überhaupt nichts mehr machen konnte. Das passiert mir hier nicht so leicht, aber so dieses, gib mir eine Default-Einstellung, nee. Wenn alle Stricke reißen, deinstallieren, neu installieren.
Super. Das
ja, ja, naja. Neuen User anlegen am besten. Ja. Also das stimmt, wenn man halt, Also was viel hilft, ist, wenn man zu viel hat, ist einfach immer die X klicken und Sachen verschwinden lassen, ne? Bis kaum noch was übrig ist, weil dann kann man, ja, wenn man das halt macht, dann kommen die Menüs erst wieder dazu, wenn man sie braucht, ne? Also das, manchmal hilft es. Also das ist jetzt das, was man typischerweise im Player sehen würde. Und wenn man, aber es ist halt auch geschickt, da diese verschiedenen Modi, Logging, Editing, FX, Color, Audio, Player, alle jeweils speichern, was man tut, ist es geschickt, nicht anzufangen im Player dann irgendwie auf Timeline oder sowas zu klicken, weil dann, das will man dann alles hinterher wieder loswerden, ne? Also schon, man sollte sich angewöhnen, wenn ich editiere, auf Editing wieder umzuschalten, damit man wenigstens nur den Editor vergamst und nicht den Player oder so. Ja, also das gebe ich zu, das finde ich auch gewöhnungsbedürftig. Ja.
Oh, ja. Ja.
Ja, das.
Kann man Videos halbtransparent machen?
Kein Problem. Ja, ja. Kannst, die Transparenz kann man auch keyframe, das heißt, du kannst das obere Video intransparenter und wieder transparenter werden lassen. Also, das ist überhaupt kein Problem.